Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auf diesem Wege hier aus der BEG, von der BEG Jugend Hannover. Mein Name ist Lukas Nestvogel und wir freuen uns sehr, dass wir heute auf diesem besonderen Wege miteinander verbunden sind und unsere erste Telejugendstunde beginnen können. Und das ist ja eine Zeit der ganz besonderen Maßnahmen und besondere Maßnahmen und besondere Situationen bringen in diesem Sinne auch manchmal eine besondere Freude mit sich. Und diese besondere Freude besteht darin, dass wir durch diesen Livestream als Christen in ganz Deutschland miteinander verbunden sein können. Und ich möchte an diesem Punkt auch nochmal der Technik danken, dass die das möglich gemacht haben. Die haben nicht gerastet noch geruht und deshalb freuen wir uns jetzt auf diese Telejugendstunde. Und zum Beginn möchte ich noch einmal kurz mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier auf diesem besonderen Wege auch Gemeinschaft haben dürfen. Wir möchten dich bitten, mach, dass wir die Zeiten richtig einordnen, indem wir sie vergleichen mit deinem Wort, was dein Wort dazu zu sagen hat. Und gib uns dann Weisheit und Freude, mit dieser besonderen Situation umzugehen, dass wir auch gestärkt werden, einfach durch dein Wort und die Vorbilder deiner Gemeinde aus der Geschichte der Kirche. Darum bitten wir. Amen. Was werden wir heute gemeinsam tun? Wie werden wir vorgehen? Das Thema wird drei Punkte haben, die, da kann ich schon mal beruhigen, eine sehr unterschiedliche Länge haben werden. Und zum Abschluss möchte ich euch ermutigen, selber weiter zu studieren im Anschluss und selber im Gebet für unser Land und die Situation einzutreten. Und der erste Punkt wird sein, Corona, was nun? Eine kurze Einschätzung der aktuellen Situation. Der zweite Punkt, Corona, was wir aus der Kirchengeschichte lernen können. Und der dritte Punkt, ihr werdet es euch denken können, von der Formulierung des Themas her, Corona, was können wir jetzt aktiv tun? Was sollen wir tun? Kommen wir zum ersten Punkt. Corona, was nun? Eine kurze Einschätzung. Vorweg möchte ich ein altes Sprichwort zitieren. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt ja der Volksmund. Und ich bin kein Schuster, sondern Politologe und Soziologe und am ehesten noch Pädagoge. Aber ich bin kein Mediziner. Und deshalb an dieser Stelle vorweg schon mal ein wichtiger Hinweis. Morgen um 15 Uhr findet unser Bibeltags-Special statt. Das werden wir auch von hier senden, 15 Uhr per Livestream. Und dort wird es eine medizinische Einschätzung durch Ärzte aus unserer Gemeinde geben, die dann die Situation noch mal ausführlicher beschreiben und analysieren werden. Nur so viel sei von meiner Stelle aus angemerkt. Es stellen sich viele und verschiedene Fragen, die ziemlich komplex sind. Und es gibt verschiedene Fragen, die in der öffentlichen Debatte nicht laut werden, beziehungsweise im Mainstream der Medien nicht so diskutiert werden, wie sie meines Erachtens diskutiert werden müssten. Und die möchte ich jetzt einfach kurz stellen. Eine Frage ist, was ist mit den verschiedenen medizinischen Einschätzungen, die sagen, dass die Panik total übertrieben ist? Die Argumentation dabei ist folgende. Sie sagen, das Coronavirus existiert schon länger. Jetzt ist aber mit Covid-19 eine vollkommen neue Mutation aufgetreten, beziehungsweise Covid-19 kann jetzt erst nachgewiesen werden mit einem Test, der noch gar nicht vollständig validiert ist. Entscheidend bei Covid-19 ist der Faktor der Mortalität. Das heißt, wie viele Menschen sterben und woran sterben sie? Und derzeit ist noch nicht von der Hand zu weisen, dass die Mortalität von Corona in Deutschland noch immer unter der Influenza liegt. Und auch bei den italienischen Zahlen, die ja durch die Medien im wahrsten Sinne des Wortes geistern, ist Folgendes zu beachten, und hier beziehe ich mich auf Zahlen und Statistiken, die gestern in der Online-Ausgabe der Süddeutschen erschienen sind, auf ihrem Online-Portal. Dort haben sie unter Berufung auf italienische Quellen einige Zahlen genannt. Und dort sehen wir, dass bei den 355 en Detail ausgewerteten Fällen nur sehr wenige ohne Vorerkrankungen dabei gewesen sind. Also nur ein ganz kleiner Bestandteil dieser 355 Fälle der Menschen, die gestorben sind, hatten keine Vorerkrankungen. Viele sogar mehr als eine. Insgesamt sind es in Italien über 2000 Tote. Das ist erstmal natürlich eine tragische Zahl. Und egal wer stirbt, jeder Tod ist ein tragischer Tod. Allerdings muss man sich auch Folgendes vor Augen führen. Ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Toten liegt in dem Bereich der über 70-Jährigen, die dazu noch Vorerkrankungen hatten. Es bleibt also zu fragen, wie kann man diese Statistiken auswerten vor dem Hintergrund der immer noch geringeren Mortalität von Corona im Vergleich zur Influenza hier in Deutschland. Weiterhin gibt es aber nicht nur Fragen dazu, wie die ganze Sachlage medizinisch einzuordnen ist, sondern es gilt auch zu fragen, sind die Schutzmaßnahmen, die derzeitig getroffen werden, sinnvoll? Auch hier einige Fragen. Warum werden Reisende aus China und dem Iran, beides Ausbreitungsherde von Corona, noch immer nicht konsequent in Quarantäne genommen? Warum sind die Grenzen Deutschlands noch immer offen, sodass Leute, die den Virus potenziell in sich tragen, einreisen können, ohne dass dies zu kontrollieren ist? Warum wird bei der zahlenmäßigen relativen Ungefährlichkeit für junge, gesunde Menschen ohne Vorerkrankung ein totaler Lockdown veranstaltet oder wird eine Tendenz medial auch mit erzeugt, die sagt, dass das unbedingt vonnöten ist? Warum geht man nicht dazu über, gerade die älteren Menschen und die Menschen mit Vorerkrankungen zu isolieren, sie zu beschützen, in Quarantäne etc. und die jüngeren, gesunden, das heißt weniger Gefährdeten, unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen natürlich, weiter arbeiten zu lassen? Weitere Fragen. Warum wird nicht viel offener über die Folgewirkung des wirtschaftlichen Schadens für unsere Gesellschaft gesprochen? Und auch darauf können gesundheitliche Probleme folgen. Ich gebe mehrere Beispiele. Ich habe letztens die Nachricht bekommen, vor 2 Tagen, von einem Freund, der sehr unter Druck steht, weil er als mehrfacher Familienvater in der kommenden Woche nur noch Kurzarbeit machen kann und er in einer Branche tätig ist, hat mit Autobau zu tun, in einer Branche tätig, die sowieso schon sehr unter Druck steht. Er macht sich große Sorgen. Wie soll es weitergehen für ihn und seine Familie? Einen anderen aktuellen Fall haben wir heute in Hannover vor Augen geführt bekommen. Wenn ihr auf Instagram, auf den Account, wie könnte es anders sein, worauf geht man sonst bei Instagram, auf welchen Account, auf den Account der Bäckerei Bosselmann geht, dann werdet ihr dort ein Video sehen von dem Chef, Dr. Gerhard Bosselmann, der unter Tränen teilweise erklärt, warum einige Läden geöffnet bleiben müssen, weil sonst 205 Angestellte und der gesamte Konzern vor dem Ruin steht und daran menschliche Schicksale hängen. Interessant, er betont, dass die Rettungssanitäter und medizinisches Personal umsonst mit Backwaren versorgen wollen. Das ist keine Schleichwerbung, aber auch wir haben ja einige medizinische Angestellte, Ärzte etc. in unseren Reihen, also kleiner Tipp für euch. Eine weitere Frage stellt sich. Warum wird nicht viel mehr thematisiert, was mit den zu Behandelnden passiert, die nicht an Corona, aber an anderen schweren Krankheiten leiden und die durch die Ausrufung des medizinischen Notstandes und der Freihaltung von Kapazitäten für Corona-Kranke, die natürlich versorgt werden sollen, aber nichtsdestotrotz müssen für sie bestimmte Kapazitäten freigehalten werden, die dann an anderer Stelle wegfallen. Was passiert mit diesen Leuten, die ebenfalls schwer krank sind? Ich habe mit einem Arzt gesprochen vor 3 Stunden, der mir erzählt hat, seit 4 Tagen ist die gesamte Klinik freigehalten oder man könnte sagen stillgelegt, um für Corona-Patienten da zu sein. Und sie haben noch immer keinen einzigen bestätigten Corona-Fall. Das heißt, das gesamte Krankenhaus wird seit 4 Tagen leer gehalten und sie hatten bislang 4 Verdachtsfälle. Was passiert jetzt mit den anderen Menschen, die in der Zwischenzeit eigentlich operiert werden müssten? Nun, es werden notwendige OPs, die gerade irgendwie noch aufzuschieben sind, aufgeschoben. Aber dieses Aufschieben lässt sich nur für einen kurzen Zeitraum durchhalten, denn bald werden auch diese Operationen lebensnotwendig werden. Was macht man dann? Es gibt noch eine weitere wichtige Frage zu klären, und das ist vor allem auch eine Frage des Schutzes unserer Persönlichkeitsrechte. Mehrere Medienberichte bestätigen jetzt, dass die Telekom Mobilfunkdaten direkt an das Robert-Koch-Institut weitergibt, um Bewegungsströme auszuwerten. Diese Daten seien natürlich anonymisiert, wird betont. Was sind diese Bewegungsströme? Nun, im Letzten sind das die Bewegung und die sozialen Verbindungen von uns Bürgern, die überprüft werden. Wie kann dies sein ohne einen vorherigen demokratischen öffentlichen Beschluss? Und dann stellt sich natürlich eine nächste Frage, nämlich, wann kommt vielleicht als nächstes das Personal Tracking, um zu überprüfen, ob Person X oder Y sich auch wirklich hält an bestimmte Hinweise der Regierung? Wir sehen also Fragen über Fragen. Was ist dabei wichtig? Wie können wir damit umgehen? Informiert euch vielfältig, nicht einfach nur über die Mainstream-Medien. Sucht auch nach anderen Medienquellen, alternativen Blogs etc. im Internet und bildet euch ein Gesamtbild aus verschiedenen Quellen. Seid der Obrigkeit untertan, aber fragt kritisch nach. Sind die Maßnahmen, die gefordert werden oder die geraten werden, von den Gesetzen abgedeckt? Jede einzelne Person, sei es der normale Bürger oder sei es Angehörige der Regierung und in den Ämtern, haben sich an unsere Gesetze zu halten. Niemand steht über dem Gesetz, denn das Grundgesetz ist unsere Obrigkeit. Und die Regierenden sind im Letzten die Angestellten von uns Bürgern, um diese Gesetze umzusetzen. Und sie sind jeweils für ein paar Jahre legitimiert, um diese Gesetze umzusetzen und nicht um uns zu erziehen. Und deshalb ist kritisches Nachfragen wichtig. Das sieht man auch schon, wenn man sich die Geschichte anschaut, auch die deutsche. Und eine bestimmte Nachricht ist nicht nur deshalb wahr, weil sie von offiziellen Stellen verbreitet wird, wie auch Vorgänge in der Vergangenheit gezeigt haben. Wir sehen also, um uns herum macht sich immer mehr Unsicherheit breit und deshalb müssen wir als Christen umso mehr einen kühlen Kopf und Ruhe bewahren. Wenn die Informationslage nicht geklärt ist, wenn das Leben irgendwie bedroht ist, wenn vielleicht Unruhe und Panik sich anfangen, sich breit zu machen, dann kann es zu Kurzschlusshandlungen kommen. Und deshalb ist es wichtig, gerade für uns Christen, Folgendes zu beachten. Und dort möchte ich euch bitten, jetzt Psalm 33 anzuschauen. Psalm 33 ist ein sogenannter Schöpfungspsalm. Das heißt, hier wird besungen, wie Gott die Erde gemacht hat und sie immer noch bewahrt und lenkt. Und dort heißt es im Psalm 33, Vers 11, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Das heißt, Gott kommt mit seinem Plan immer zum Ziel. Und weiter heißt es im Psalm 33, Verse 18 folgende, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird sich unser Herz freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Wir dürfen also Folgendes wissen. Auch diese Pandemie ist ein Teil von Gottes Plan. Es läuft nichts aus dem Ruder, sondern Gott lässt diese Vorgänge als Teil seines Planes geschehen. Und wir dürfen noch mehr wissen. Gott selber wird die bewahren und behüten, die auf ihn vertrauen. Wir haben also eine doppelte Zusage. Das Weltgeschehen läuft jetzt genauso nach Gottes Plan wie noch im Januar. Das ist die eine Zusage auf der Ebene der Weltgeschichte, global gesehen. Und die andere Zusage ist auf der persönlichen Ebene für jeden Christen unglaublich mutgebend. Auch dein persönliches Leben läuft jetzt genauso nach Gottes Plan, wenn du sein Kind bist, wie im Januar. Denn auch jetzt gilt Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, nämlich, dass wir unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher gemacht werden. Wie sollte also nun unsere Haltung geprägt sein in dieser komplexen und nicht ganz leichten Zeit? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du mit Dankbarkeit und Neugierde in die Zukunft schauen und fragen, wie wird diese Corona-Zeit zum Besten für mich sein und wie wird es zum Besten sein, dass Gottes Plan durchgeführt wird beziehungsweise sich entfaltet. Umso mehr gilt es jetzt spezifisch für diese Situation zu fragen, wie können wir uns auf diese besondere Gegebenheit einstellen? Und damit sind wir auch schon am Ende des ersten Punktes, Corona, was nun eine aktuelle Einschätzung angekommen. Und beim zweiten Punkt, Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das bedeutet, dass alles eigentlich schon mal da war. Und deshalb ist es auch sinnvoll, in der Kirchengeschichte zu schauen. Und wir werden Erstaunliches dabei sehen und auch sehr Mutmachendes in diesem zweiten Punkt, Corona, was wir aus der Kirchengeschichte lernen können. Man mag es kaum glauben, aber wenn man in die Geschichtsbücher schaut, wird man sehen, Epidemien sind nichts Neues, sondern seit frühester Menschheitsgeschichte bekannt. Dies wäre jetzt Raum für ein eigenes Thema. Dazu haben wir nicht die Zeit. Ich möchte deshalb nur ein paar Schlaglichter setzen und euch zum Weiterstudieren ermutigen. Kleiner Hinweis am Rande. Ich werde aus der Vorbereitung dieses Themas heraus ein Studienpaket zusammenstellen mit Links und Buchempfehlungen, damit ihr an diesem Punkt selber weiterstudieren könnt. Und dieses Neudeutsch Study Package werde ich über die Jugendmail versenden. Und wer da nicht im Verteiler ist, der schreibe bitte eine Mail an lukas.nestvogel@web.de. Diese Mailadresse findet ihr auch auf der Jugend-Homepage unserer Gemeinde unter beg-hannover.de, wo ihr jetzt gerade drauf seid. Wir werden jetzt zwei Phasen der Kirchengeschichte heranziehen und jeweils Schlaglichter darauf werfen, wie die Christen in diesen Zeiten reagiert haben auf Epidemien. Der erste Zeitraum ist der der frühen Kirche, also die ersten Jahrhunderte nach Christus, während der Zeit des Römischen Reiches. Und hier wollen wir uns anschauen, wie unterschiedlich Christen und Nichtchristen mit einer Epidemie umgegangen sind. Und wir haben dazu sehr spannende historische Zeugnisse aus dem dritten Jahrhundert nach Christus von zum einen Dionysius, einem Bischof der Gemeinde in Alexandria, und Aussagen von Julian, einem Römer, der ein starker Feind der Christen ist. Und Dionysius beschreibt katastrophale Umstände und er beschreibt vor allem rücksichtslose Umstände. Das heißt, Familienmitglieder lassen Kranke einfach zurück. Sterbenskranke werden auf die Straße aus den Häusern geworfen, obwohl sie noch nicht tot sind. Die Leichen werden wie Straßendreck behandelt und nicht ordnungsgemäß bestattet. Gleichzeitig beklagt Julian, wie gesagt, ein deutlicher Gegner der Christen, dass sich die Christen nicht nur um die eigenen Kranken und Leiden kümmern würden, sondern auch um nichtchristliche Kranke und dass sie dadurch an Sympathie in der Bevölkerung gewinnen würden. Was sagt Julian jetzt? Was müssen seine Leute tun? Nun, er sagt, tut das Gleiche. kümmert euch auch um die Kranken. Und es hat keinen Erfolg oder nur sehr wenig. Und Rodney Stark, ein Historiker, ordnet diesen historischen Fakt so ein. Er sagt, weil es keine inhaltliche, glaubensmäßige Grundlage für Nächstenliebe in der römisch-hellenistischen Kultur gab, wurde diese dann im Ernstfall in der Krise auch nicht ausgeübt. Wie bewertet Dionysius nun diese Zeit? Er sagt, natürlich ist das keine Zeit zum Feiern, aber es ist doch trotz alledem oder gerade weil diese Zeit so besonders ist, eine Zeit der unvorstellbaren Freude. Woher kommt das? Nun, Dionysius schreibt, dass diese Zeit der Epidemie eine Chance ist, in Zeiten von Angst und Leid den Nächsten zu lieben und die gute Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Die Gläubigen können lebende und lebendige Beweise sein, wie der Glaube an den Herrn Jesus Christus Kraft gibt und hilft, Angst und Panik zu überwinden und nicht nur krampfhaft auf sein eigenes Wohl bedacht zu sein und rücksichtslos seinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern hilft, auch auf den Nächsten zu sehen, sich des Leides des anderen zu erbarmen und Angst und Panik zu überwinden. Und das ist auch in einer Situation wie der unseren sehr wichtig. Und wir können hier eine Lektion aus der Kirchengeschichte lernen, nämlich Christen reagieren auf Epidemien mit Nächstenliebe und Hoffnung statt Panik und Rücksichtslosigkeit. So, ich trinke mal kurz was. Bevor wir dann zu der zweiten Phase der Kirchengeschichte kommen, die wir uns heute anschauen wollen. Und da werden wir uns anschauen, wie Martin Luther in den Zeiten der Pest reagierte und wie er seine eigene Haltung in dieser besonderen Situation beschrieb. Man muss sich Folgendes klar machen, um wirklich zu verstehen, was Luther bewegt. Luther wurde in Wittenberg mindestens zweimal von der Pest heimgesucht. Nämlich einmal 1516, also ein Jahr vor dem Thesenanschlag, als er noch ein Mönch war, und ein zweites Mal 1527, als er schon ein Familienvater war. Wie geht Luther nun mit der besonderen Situation um? Ich möchte dazu gleich zwei Aussagen von ihm, zwei Statements vorlesen. Und man kann in diesen sehr gut sehen, dass er sich zum einen innerlich, man könnte sagen seelisch-moralisch, auf die Pest vorbereitete. Und man muss dafür Folgendes wissen. Die Pest war in ihren Folgen viel, viel schlimmer als Covid-19 und entvölkerte ganze Landstriche. Luther selbst war 1527 verheiratet und seine Frau war schwanger. Er hatte auch schon einen Sohn. Hinzu kam, die Reformation war in vollem Schwung und die Universität in Wittenberg, an der auch Melanchthon und andere reformatorische Theologen lehrten und predigten, ja, also man könnte sagen, Wittenberg zu der Zeit war so etwas wie der Think Tank der Reformation, oder der Motor der Reformation, des theologischen Aufbruchs in ganz Deutschland, Wittenberg stand in Gefahr und auch die ganzen Köpfe der Reformation. Es steht also sehr viel auf dem Spiel, nicht nur für Familie Luther, sondern auch für ganz Deutschland und die Bewegung der Reformation. Und da stellt sich die Frage, wie bereitet sich Luther vor? Ich lese vor. Er schreibt, ich bitte Gott, uns gnädig zu beschützen und dann werde ich die Räume durchräuchern, die Luft reinigen, Medikamente geben und einnehmen. Ich werde Orte und Menschen meiden, an denen meine Anwesenheit nicht erforderlich ist, um andere nicht anzustecken und so versehentlich durch meine Nachlässigkeit zu deren Tod zu führen. Wenn Gott mich nehmen will, wird er mich sicher finden und ich werde tun, was er von mir erwartet. Und deshalb werde ich nicht für meinen eigenen Tod oder für den der anderen Menschen verantwortlich sein. Wenn mein Nachbar mich jedoch braucht, werde ich nicht einen Ort oder einen Mann meiden, sondern so frei gehen, wie ich oben beschrieben habe. Sie sehen, dies ist ein gottesfürchtiger Glaube, denn er ist nicht leichtsinnig, rücksichtslos oder versucht Gott. Was prägt Luthers Haltung also? Er befiehlt sich Gottes Schutz an, aber er geht auch kein unnötiges Risiko ein. Er ist bereit, zum Wohle der anderen einzutreten und es ist wichtig, er weiß Folgendes, sein Leben ist in Gottes Hand und Gott wird es richtig führen. Und er weiß auch, dass er eine Verantwortung hat. Das sehen wir dann im Weiteren. Denn jetzt stellt sich die Frage, welche Haltung hat er dann später im Verlauf der Pest, die sich über mehrere Monate hinzog? Man kann ja sagen, so eine heroisch ruhige Haltung ist schön und gut. Vorher ist das einfach, aber dann, wenn die Pest da ist, dann sieht es anders aus. Nun, wir wollen es sehen und lesen interessante Parallelen zu heute. Ich lese vor aus einem Brief, den er schreibt an seinen Freund Spalatin. Die Pest hat hier zwar angefangen, aber sie ist recht gnädig. Die Furcht und die Flucht der Leute davor ist jedoch erstaunlich, sodass ich eine solche Ungeheuerlichkeit des Satans vorher noch nicht gesehen habe. Und das will bei Luther schon einiges heißen, diese Aussage. So sehr erschreckt der Satan die Leute, ja, er freut sich, die Herzen so verzagt zu machen, natürlich, damit er diese einzigartige Universität zerstreue und verderbe, welche er nicht ohne Ursache vor allen anderen hasst. Jedoch sind während der ganzen Zeit der Pest, bis auf diesen Tag, nicht mehr als 18 Todesfälle gewesen, einschließlich derer, die innerhalb der Stadt waren. Mädchen und Kinder und alles mitgezählt. In der Fischervorstadt hat sie heftiger gewütet. In unserem Stadtteil ist noch kein Todesfall eingetreten. Und er geht dann weiter und kommt später zu dem Schluss, dass er sagt, trotz aller Schwierigkeiten, trotz alles Leides wird er aushalten und zusammen mit dem Stadtpastor werden sie gemeinsam die Stellung halten, weil sie als Hirten der Gemeinde, als Pastoren eine Verantwortung für ihre Herde haben und sich deshalb von Gott selber an diesem Platz gestellt sehen. Und sie vertrauen darauf, dass sie nicht allein sind mit ihren Unterstützern, sondern dass Jesus Christus selber bei ihnen ist und sie schützen wird vor dem tödlichen Biss der Schlange, also des Satans. So beschreibt er es. Was sehen wir also? Wir sehen, die Haltung, die Luther vor der Pest hatte, war die gleiche wie die, die er im Laufe der Pest hatte. Er verließ seine eigene Herde nicht, sondern hielt sie unter Vertrauen auf Gottes Schutz zusammen. Er besuchte Kranke, Menschen starben in seinen Armen. Und auch als sein eigener Sohn Hans schwer krank wird, er überlebt zum Glück, aber auch als sein eigener Sohn Hans schwer krank wird, bleibt Luther weiter an seinem Platz und gibt nicht auf. Obwohl dies keine leichte Zeit für ihn ist. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, Schreiben, dass er gegen die zunehmenden Todesfälle um ihn herum immer wieder ankämpft, dass diese ihn ja, deprimieren, dass er auch selber eine innere Not hat. Also Luther ist nicht ein unbewegter, heroischer Held, der alles mit einem Achselzucken abtut, sondern er leidet, aber umso mehr ist es ihm hoch anzurechnen, dass er seinen Platz hält als Hirte der Herde. Und was macht er noch? Luther schafft in dieser besonderen Zeit einen Schatz, an dem wir noch heute partizipieren. Er schreibt ein sehr berühmtes Lied, nämlich, ihr werdet es euch schon denken können, das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Und da möchte ich die erste Strophe vorlesen, weil das einfach gut diese Haltung von Luther zeigt. »Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Was können wir also als Lektion aus Luthers Zeit, aus der Zeit der Reformation mitnehmen können? Wir sehen, Christen reagieren auf Epidemien, indem sie ihre Gesundheit und sich selber Gottes Sorge anbefehlen, und sich nüchtern um den Nächsten kümmern. Lektion A aus der frühen Kirchengeschichte hatten wir gesagt, Christen verbreiten Nächstenliebe und Hoffnung statt Panik und Rücksichtslosigkeit. Lektion B wäre dann, Christen reagieren auf Epidemien, indem sie ihre Gesundheit und sich Gottes Sorge anbefehlen und sich nüchtern um den Nächsten kümmern. Und damit sind wir jetzt beim dritten Punkt angelangt. Corona, was können wir jetzt aktiv tun? Wir haben jetzt zwei wichtige Lektionen aus der Kirchengeschichte mitbekommen und müssen uns jetzt fragen, wie können wir praktisch mit dieser Krise umgehen? Und ich möchte jetzt mit euch zusammen auf drei Ebenen praktische Anwendungen für unseren Alltag erarbeiten. Das ist einmal die persönliche Ebene, das ist zum anderen die gemeindliche Ebene und das ist zum dritten, ihr werdet es schon euch vorstellen können, die außergemeindliche Ebene. Kommen wir zu der ersten Ebene, der persönlichen Ebene. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2 heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Thron Gottes. Was sehen wir hier? Wir sollen andauernd auf Christus schauen, grundsätzlich, aber in einer solchen Phase ist das noch wichtiger als vorher. Warum? Nun, gerade wenn etwas gefährlich wird, stellt sich für jeden Einzelnen von uns eine ganz zentrale Frage. Bin ich als Christ irgendwie so ein Mitläufer, ja, weil es da ganz nett ist, weil ich irgendwie da reingerutscht bin, weil meine Eltern zur Kirche gehen? Oder gehe ich wirklich zur Gemeinde, weil ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe? Was heißt das? Das heißt, ich habe persönlich meine Sünden vor Jesus gebracht. Ich gebe zu, dass ich grundsätzlich gegen Gott rebelliere und dass ich deshalb Jesus selber mit an dieses Kreuz gebracht habe und dass er dort auch für meine Schuld gestorben ist. Bin ich sicher, dass Christus mich auch durch seine Gnade von den Toten auferwecken wird? Das ist eine entscheidende Frage in den Zeiten einer Krise, wo die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir sterben. Bin ich mir sicher, dass Jesus Christus mich mit von den Toten auferwecken wird und dass ich mit ihm im Himmel lebe? Wenn du das nicht sagen kannst, dass du dir an dem Punkt sicher bist, dann sei froh über Corona. Klingt komisch, ist aber so. Denn Corona ist eine große Chance für dich. Es ist eine Chance für dich, dich neu zu fragen, wo bin ich, nachdem ich gestorben bin? Und habe ich Frieden durch den Herrn Jesus? Weiß ich, dass ich mit ihm eines Tages auferstehen werde, weil er für mich den Preis für meine Schuld bezahlt hat? Wenn du dies mit Sicherheit sagen kannst und nur dann gelten die Zusagen Jesu auch für dich. Und dann ist die Corona-Krise auch eine große Chance. Sie zeigt nämlich mir und dir auf, wie vergänglich das hier alles ist. Gesundheit, Reichtum, Ansehen, das sind alles Dinge, die in unserer Gesellschaft unglaublich wichtig sind. Entertainment, dass ich auch, ja, meine Serien gucken kann. Also ich meine heute nichts gegen Streaming, ja. Heute müssen wir sagen, das ist eine gute Sache. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wir sollten uns die Frage stellen, wie wichtig sind mir diese ganzen irdischen Dinge und wie wichtig ist mir meine Beziehung zu Jesus Christus. Und in diesem Sinne kann Corona mit den eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten auch eine Chance sein, diese Passionszeit, übrigens, wir befinden uns gerade in der Passionszeit, bald ist Ostern, ja, es ist nicht nur Corona, sondern bald ist Ostern. Und diese Passionszeit kann durch Corona eben eine Chance sein, gezielt weniger Entertainment zu nutzen, dadurch Zeit zu sparen und diese Zeit zu nutzen, um unseren Herrn Jesus besser kennenzulernen und uns ganz bewusst auf Ostern vorzubereiten. Was müssen wir dazu tun? Nun, wir müssen uns Jesus anschauen, wo er sich uns offenbart, und das ist in seinem Wort der Bibel. Und dann stellt sich die Frage, wie ist unser Herr? Und dann tun wir genau das, was wir in Hebräer 12 gelesen haben. Wir schauen hin auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich möchte jetzt nun ein kleines Detail, eigentlich nur einen kurzen Abschnitt aus den Berichten von Jesu Passion mit euch zusammen anschauen. Diesen Abschnitt finden wir in Johannes 18, die Verse 3 bis 6. Und dort heißt es Folgendes. Nachdem nun Judas die Truppe von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin, also nach Gethsemane, wo sich Jesus mit seinen Jüngern aufhielt, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus der Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als Jesus nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Was sehen wir hier? Selbst in seiner irdischen Gestalt hatte der Herr Jesus alles in seiner Hand. Es rückt ein großer Trupp Soldaten an, ja, also Berufssoldaten, um ihn zu verhaften, plus Hilfstruppen. Und Jesus macht nur durch einen einzigen Ausdruck, einen verbalen Ausdruck, eine wörtliche Aussage, seine geistliche und seine physische Macht klar, dass die Truppen, die ihn verhaften wollen, mit militärischer Macht zu Boden fallen. Und was können wir daran sehen? Der Herr Jesus macht dadurch klar, dass er sein Leben wirklich für uns gab. Es hat ihm niemand genommen, nicht irgendwelche römischen Legionäre, nicht irgendwelche anderen Gegner, sondern der Herr Jesus hat es ganz bewusst gegeben. Und diese Szene im Garten Gethsemane zeigt uns nicht nur seine Macht, sondern sie zeigt uns auch seine ganze Liebe, dass obwohl er mit einem Fingerschnippen dieser ganzen Probleme sich hätte entledigen können, dass er trotzdem für uns diesen schlimmen Tod am Kreuz auf sich genommen hat, damit wir gerettet werden können. Und wie tröstlich ist das gerade in einer so unsicheren Zeit, wie wir jetzt sind, vergleichsweise unsicher im Vergleich zu unserem normalen Leben, dass wir wissen, in Jesus haben wir einen Herrn, der uns nicht nur unglaublich lieb hat, sondern der auch unglaubliche Macht hat. Und die Folge aus dieser Erkenntnis finden wir in Titus 2, in den Versen 11 und 13, wo es dann heißt: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, das ist Jesus Christus, daraus folgt dann, dass sie entschieden ist, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt: Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Was sehen wir hier also? Jesus hat die Zukunft in der Hand. Er hat schon damals, kurz vor seinem Tod, demonstriert, dass er quasi mit einem Fingerschnippen alle militärischen Truppen in eine Randnotiz verwandeln kann und sich ihr entziehen kann. Und wie viel mehr hat er das Weltgeschehen in der Hand, wenn er zurückkommt in der Herrlichkeit, nicht mehr in Menschengestalt, sondern als Gott. Und das Schöne ist eben, wie wir gerade gesehen haben, der Herr Jesus hat nicht nur diese Kraft und Macht und Herrlichkeit, sondern er hat auch diese unglaubliche Liebe. Und was bedeutet das jetzt für mich auf einer persönlichen Ebene? Was kann ich in Corona-Zeiten ganz besonders tun? Nun, wenden wir das an, was wir in Hebräer 12 gelesen haben. Lasst uns in diesen Umständen umso mehr auf den Herrn Jesus schauen. Lasst es uns als ein Trainingslager sehen, ihm noch mehr zu vertrauen. Und lasst es uns als eine Chance sehen, die gewonnene Zeit zu nutzen, um ihn in seinem Wort kennenzulernen. Und vor allem lasst uns auch folgende Frage stellen. Wenn Jesus Christus wiederkommen sollte, wenn er bald wiederkommen sollte, was hat dann Bestand in meinem Leben? Was zählt dann? Wir sind so in unserem Alltag gefangen, dass wir uns nur schwer vorstellen können, dass es etwas anderes gibt als diesen Alltag. Und Covid-19 hilft uns zu verstehen, wie schnell sich Dinge ändern können. Und deshalb lasst uns das nehmen, aufzuwachen aus unserem Alltagstrott und uns neu zu fragen, wie können wir Jesus mehr vertrauen und was hat Bestand, wenn er wiederkommt. Und nachdem wir uns jetzt als erstes diese persönliche praktische Ebene angeschaut haben, kommen wir nun zur zweiten Ebene. Das ist nämlich die gemeindliche Ebene in der Corona-Zeit. Und auch hier könnte man ausführlich ein ganzes eigenes Thema drüber machen. Das will ich euch natürlich ersparen. Ich möchte vielmehr zwei Schlaglichter wiederwerfen anhand von zwei biblischen Aussagen. Die erste finden wir in Hebräer 10, Vers 25. Dort heißt es, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen nicht verlassen sollen. Das heißt, ihr wisst es, wir befinden uns in einer Situation, wo wir uns gerade nicht frei versammeln können als Gemeinde. Es gibt ein Veranstaltungsverbot. Wie können wir also jetzt miteinander umgehen? Nun, es ist wichtig, dass ihr jede Möglichkeit nutzt, Gemeinschaft zu haben. Beachtet dabei natürlich die staatlich bindenden Richtlinien, und schützt die Gesundheit des anderen. Aber pflegt trotzdem unbedingt die Gemeinschaft. Kurz, handelt weise und handelt angemessen. Wie kann man das jetzt tun? Nun, wie wir das jetzt gerade machen, nutzt elektronische Medien, nutzt dazu besonders die sozialen Medien, nutzt Skype und nutzt den Stream aus der Gemeinde, was ihr gerade tut. Schreibt E-Mails, schreibt Nachrichten, tauscht Gebetsanliegen aus, haltet Kontakt, telefoniert miteinander. Und vor allem Folgendes, lasst uns ganz neu dankbar dafür werden, dass wir uns hier in Frieden und Freiheit versammeln können, dass wir im Normalfall einfach so zusammenkommen dürfen hier in Deutschland. Lasst uns das in der Zukunft wieder viel mehr nutzen und Gott dafür danken. Und lasst uns Gott auch jetzt gerade gezielt danken für die Geschwister. Das ist das eine. Das andere ist, wir finden in Galater 6, Vers 10 die Aufforderung, kümmert euch umeinander in der Gemeinde, umschreiben, so könnte man es umschreiben. Da heißt es, tut Gutes an jedermann, zuallererst an eures Glaubens Hausgenossen. Das heißt, wenn ihr in diesen besonderen Zeiten irgendwie die Chance habt, jemandem was Gutes zu tun aus der Gemeinde oder auch jemandem darüber hinaus, dann tut es. Wir erinnern uns an das, was wir gelesen haben über die Christen aus der frühen Kirche. Sie waren deshalb ein besonderes Zeugnis, weil sie nicht nur auf ihren eigenen Vorteil schauten, sondern auf den der anderen. Wie könnt ihr das ganz praktisch machen? Nun, wenn ihr im Supermarkt unterwegs seid, ihr seid voll gestresst, ihr merkt, Zeitung wird weniger und anderes Papier auf und dann gibt es noch ein Packen Klopapier, überlasst ihn dem anderen. Das ist auch eine Chance, um Nächstenliebe zu äußern. Nein, im Ernst, es geht darum, dass wir wirklich im Alltag schauen, wie können wir nicht nur selber klarkommen und durchkommen und sauber bleiben, sondern wie können wir auch den anderen weiterhelfen und dadurch ein Zeugnis sein. Und damit sind wir angekommen bei der Ebene, der dritten Ebene, der außergemeindlichen Ebene in Corona-Zeiten. Als Christen haben wir grundsätzlich den Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen. Das heißt, wir sollen uns nicht nur um unseren Nächsten innerhalb der Gemeinde kümmern oder der Familie, sondern auch darüber hinaus. Was kann dies sein? Nun, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber gerade in Zeiten von körperlicher Not kann das sein, dass wir medizinische Hilfe leisten, dass wir andere Hilfe leisten und dass wir uns einfach ein Beispiel nehmen an der frühen Kirche und Luther. Und was noch wichtiger ist, ist, dass wir diese besondere Phase nutzen, denn diese Phase ist eine besondere Chance. In dieser Phase wird nämlich deutlich, wie bröckelig der Materialismus ist. Ja, man muss die Leute darauf hinweisen, sonst immer, ihr seht, Geld und Gesundheit sind nicht garantiert. Auch in Deutschland kann es mal zu Krisen kommen. Deshalb sind diese menschlichen Sicherungsapparate und die staatlichen nicht sicher, etc. Das ist jetzt alles nicht mehr in diesem Ausmaß nötig. Die Leute merken selber, dass materielle Dinge nicht sicher sind, selbst hier in Deutschland nicht. Und deshalb lasst uns die Leute einfach darauf hinweisen, dass es wichtig ist, sich zu fragen, welche nicht materielle Sicherheit habe ich für mein Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, ob mit Corona oder ohne. Es ist also jetzt die Chance zu klären, wo wir dann sein werden. Wir tun manchmal so, als ob wir ewig leben würden. Und deshalb ist diese Corona-Zeit eine unglaubliche Chance, bei unseren Zeitgenossen anzusetzen, die nicht an Gott glauben, und sie darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, dies ist eine Möglichkeit zu klären, wofür lebst du überhaupt und was kommt danach? Wie kann man das jetzt praktisch machen? Verteilt Flyer, am besten elektronisch im Internet, PDFs, mit Einladung zum Beispiel zu dem Stream des Gottesdienstes. Ein Beispiel, eine gute Möglichkeit dazu. Wir haben am 5. April einen evangelistischen Gottesdienst. Der wird auch stattfinden, wenn das irgendwie möglich sein wird. Und der wird auch über den Stream übertragen. Warum nicht einfach mal, wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid oder mit Freunden darüber sprecht, etc., diesen Stream empfehlen? Die Hürde einzuschalten und die Predigt zu hören und an diesem Gottesdienst teilzunehmen als Hörer ist viel geringer als in normalen Zeiten, wenn ich hingehen muss am Sonntagmorgen. Von daher kann dies eine niedrigschwellige Möglichkeit sein, Leute um uns herum einzuladen, die ohne von ihrer Couch aufstehen zu müssen, die können theoretisch sogar am Sonntag richtig lange schlafen, dann an dem Gottesdienst teilnehmen können. Weiter, nutzt euren WhatsApp-Status und Social-Media-Status etc., um vielleicht durch Bibelverse oder durch andere Sentenzen die gute Botschaft weiterzugeben oder überhaupt die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und last but not least, sucht das Gespräch zu Menschen um euch herum. Man merkt, egal mit wem man zu tun hat, sei es auf dem Amt, sei es auf der Arbeit, sei es, wenn man irgendwo telefoniert, die Leute sind nachdenklich. Die Leute setzen sich auseinander mit der Situation. Sie fragen sich, wie geht es weiter? Nutzt das und lenkt das Gespräch gezielt auf diese größeren Fragen. Und damit möchte ich schließen. Corona ist in jeder Hinsicht eine Chance, wie es auch schon die frühe Kirche und Luther sahen. Natürlich, es ist auch eine Last und es ist eine Herausforderung, aber trotz alledem, lasst uns ohne Panik sein. Es ist Teil von Gottes Plan für jeden Einzelnen von uns und auch für die Welt als Ganzes. Lasst uns deshalb ohne Panik sein, weil unser Gott nicht nur dieses Weltgeschehen lenkt, sondern auch, weil er voller Liebe zu uns ist, wenn wir seine Kinder sind. Und deshalb lasst uns auf Christus schauen, auf der persönlichen Ebene. Auf der gemeindlichen Ebene lasst uns neu dankbar sein für unsere Gemeinde und die Gemeinschaft untereinander. Lasst uns diese Gemeinschaft ganz besonders pflegen. Und vielleicht wird unsere Gemeinschaft mit bestimmten Geschwistern, wahrscheinlich nicht mit allen, aber mit bestimmten besonders intensiv in dieser Zeit. Betet füreinander, tauscht Gebetsanliegen aus und haltet diese Gemeinschaft unbedingt aufrecht, sofern dies unter diesen Umständen möglich ist. Und drittens, auf der außergemeindlichen Ebene, lasst uns diese evangelistische Chance nutzen. Was kann dabei passieren, wenn wir mit unseren nichtchristlichen Freunden, Zeitgenossen über Jesus sprechen in dieser Zeit? Nichts. Im schlimmsten Falle haben sie einmal mehr über ihren Tod nachgedacht und sich die Frage gestellt, was passiert mit ihnen, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Im schlimmsten Fall sind sie davon genervt. Aber ansonsten ist es einfach eine riesige Chance. Und ich möchte schließen mit einem Auszug aus Psalm 91, den Versen 1 bis 6. Und Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation ihr gerade seid, aber möchte euch doch ans Herz legen, diesen Psalm vielleicht jetzt im Anschluss oder auch später für euch selber, wie auch immer, nochmal genauer zu studieren und die Zeit auch jetzt im Anschluss gerne zum Gebet zu nutzen für die ganze Situation. Und diesem Psalm 91 finde ich persönlich ein unglaublich ermutigendes Versprechen, gerade für diese Situation. Und ich möchte ihn einfach vorlesen zum Schluss. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Er sagt zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verdirbt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Morgen Bibeltag-Special 15 Uhr oder am Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst-Stream oder nächsten Freitag 19.30 Uhr hier zur nächsten Jugendstunde. Wir bleiben weiter verbunden. Alles Gute euch.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.